Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Philipp Plum, willkommen bei We Talk Security. Ich bin heute hier wieder zum zweiten Mal mit dem Professor Norbert Pohlmann, der Professor für Cybersicherheit ist und leitet des Instituts für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Und wir treffen uns schon zum zweiten Mal. Wir sprechen heute über das Thema KI und IT-Sicherheit. Wer unseren Podcast verfolgt, wird sehen, wir haben schon einmal über das Thema ChatGPT und ihren Einfluss auf die IT-Sicherheit gesprochen. Und erstmal ein herzliches Hallo, Norbert. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, hallo. Schön, dass wir die zweite Runde machen heute.
Genau, wir gehen heute ein bisschen mehr in die Technik rein und erklären auch ein paar Begriffe. Allen vorangestellt, ich habe eine sehr interessante Vorlesung von dir online gefunden auf deiner Seite, in der du, glaube ich, in Kalifornien gesprochen hast zu dem Thema KI und Cybersicherheit. Möchtest du mal ganz kurz sagen, worum es in dieser Vorlesung ging oder wo du die gehalten hast?
Es war eine KI-Veranstaltung in Kalifornien, wo ich eine Keynote über KI und Cybersicherheit gehalten habe, und ich habe halt quasi aufgespannt, genau, was KI oder wo KI helfen kann, die Cybersicherheit zu verbessern, wie die KI von den Angreifern genutzt wird und was wir tun müssen, damit Angreifer unsere KI nicht angreifen können, also wie wir KI schützen können. Und das habe ich in einem Stundenvortrag dann halt letztendlich dargestellt.
Und wie in jeder guten Vorlesung hast du am Anfang auch so ein bisschen die Basics nochmal erwähnt. Und das würde ich jetzt auch gerne. Ich meine, Begriffe wie Deep Learning und Large Language Models, die dürften, glaube ich, den meisten unserer Zuhörern ein Begriff sein. Aber ich bin da auf einen Begriff gestoßen namens schwache KI und starke KI. Das kannte ich bis dato noch nicht in dem Ausmaß. Magst du erklären, was damit gemeint ist?
Die Möglichkeiten, dieses große Thema KI aufzuteilen, oder eine gute Möglichkeit ist in der starken und in der schwachen KI. Und bei der starken KI gehen wir davon aus, dass die KI halt ja so gut ist wie die KI eines Menschen oder auch noch besser ist.
Also wie die natürliche Intelligenz quasi.
Die natürliche Intelligenz. Klar, wir wissen, dass der Mensch halt ein paar Vorteile hat. Wir wissen aber auch, dass natürlich die KI durch die Rechenpower viele, viele Vorteile hat. Aber genau, bei der starken KI sind solche Begrifflichkeiten wie Singularität oder Artificial General Intelligence spielen da eine wichtige Rolle. Und im Gegensatz zu der schwachen KI, also wir nennen das schwache KI, das hört sich jetzt so negativ an, ist es aber gar nicht, weil die schwache KI eigentlich das ist, was gerade insbesondere in der letzten Zeit besonders erfolgreich umgesetzt wird.
Also quasi diese Sprachmodelle wie ChatGPT und Konsorten, die zählen die dazu?
Genau. Sag mal, du hast ja wirklich schon genannt hier, Deep Learning ist halt eine richtige Innovation gewesen. Die ist ja hier insbesondere halt dann von Google nochmal vorangetrieben worden, wo wir halt mehr Daten mit besseren Ergebnissen generieren konnten. Und Deep Learning ist ja, hast du ja auch schon gesagt, also ChatGPT eigentlich, sagen wir mal, die bekannteste. Aber bei Deep Learning können wir eigentlich nochmal ganz gut erklären über den Begriff stochastischer Papagei, dass halt auch Deep Learning schwache KI ist. Also sagen wir mal, dieser Begriff stochastische Papagei ist halt eine Metapher dafür, dass halt solche Large-Language-Modelle halt sehr plausible Sprache generieren können, aber den Inhalt nicht verstehen. Also das heißt für uns als Anwender oder sagen wir mal, so ein Large-Language-Modell kann halt keine Fehler identifizieren. Und wenn wir die nutzen wollen wie ChatGPT, müssen wir in der Lage sein, Fehler zu erkennen. Und wenn wir das nicht können, sollten wir halt Large-Language-Modelle auch nicht nutzen.
Ja, das ist halt die Sache. Also ich glaube, jeder, der schon mal mit ChatGPT und Konsorten gearbeitet hat, sei es jetzt ChatGPT oder Copilot, der wird mal einen Text sich verfassen haben lassen von dem Modell und dann beim Drüberlesen gedacht haben, ja, das klingt gut, aber das stimmt irgendwie nicht. Das geht gar nicht aus der Quelle hervor. Da hat sich die KI irgendwas ausgedacht. Also in dem Stil.
Genau, wir wissen ja, dass halt, sagen wir mal, in vielen Bereichen, sagen wir mal, auch ChatGPT halt nur 85% richtig ist und der Rest ist falsch. Und das müssen wir halt als Benutzer erkennen können, sonst können wir es nicht verwenden.
Dann noch eine Frage. Du hast es gerade schon nebenbei erwähnt. Ich finde diesen Begriff so wunderbar. Die Singularität oder die Artificial General Intelligence, da stellt man sich als jemand, der nicht so tief in dem Thema drin ist, was ganz Großartiges vor, eine generelle Intelligenz, die quasi auf alles Zugriff hat, die alles berechnen kann von sich aus und auch in die Zukunft quasi hineinsehen kann. Was ist denn die genaue Definition? Oder was kann man sich genau darunter vorstellen?
Singularität oder auch Artificial General Intelligence, genau, damit ist quasi so ein hypothetischer Zeitraum gemeint, wo die KI intelligenter ist als Menschen und es sich selber verbessern kann. Also genau, das ist der wichtige Punkt. Intelligenter als Menschen kann sich selber verbessern. Und genau, wir müssen aber eigentlich sehen, dass so Filme wie der Terminator oder ein Buch von Origin von Dan Brown eigentlich uns relativ gut aufgezeigt haben, dass wir es eigentlich nicht haben wollen. Ja, also genau, also das heißt also, sagen wir mal, die Angst, die wir vor Singularität haben müssen, ist, dass KI für uns nicht mehr beherrschbar ist und damit unsere Zukunft auch nicht mehr beherrschbar ist. Und deswegen müssen wir halt als Gesellschaft darauf achten, dass die, wenn wir eine Singularität erreichen würden, und ob wir die erreichen, wissen wir noch gar nicht, aber wenn wir sie erreichen würden, dass die Singularität oder dass, sagen wir mal, die KI dann trotzdem die Werte unserer Gesellschaft folgt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, in jedem großen Science-Fiction-Universum, sei es von Dune, sei es auch Warhammer, es gibt eine KI und irgendwann hat man diese KI wieder rausgeworfen, weil die KI sich immer gegen die Menschen gewandt hat. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den man dann auch mit in die Zukunft nehmen kann, wenn man in diese Richtung forscht und sich der Singularität hinwendet. Sehr interessant. Aber wir sind ja ein IT-Security-Podcast und deswegen auch mal direkt jetzt die Frage voran. Wie benutzen denn Cyberkriminelle die KI für ihre Zwecke?
Also erstmal, wir wissen, dass Cyberkriminelle die KI sehr gut verwenden. Die sind ja auch, sagen wir mal, haben halt, sagen wir mal, sehr viele Gewinne über die ganzen Ransomware und was sie einmal tun. Und die nutzen das halt aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein Punkt zum Beispiel, das Identifizieren von Angriffsvektoren. Also das heißt, es geht darum, oder das Ziel, Schwachstellen oder Sicherheitslücken mithilfe von KI bei den Opfersystemen zu identifizieren und dann mit Basis von KI einfach die Angriffsvektoren bestimmen, wie man halt entsprechend angreifen kann.
Also quasi die Schwachstellen im System der Opfer herausfinden, wo man quasi ansetzen kann mit dem Hebel.
Eine weitere Möglichkeit ist, Sicherheitsmaßnahmen überwinden. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Wenn ich ein Anomaliesystem habe, dann genau geht's ja darum, dass ich halt immer entscheiden muss, wann ist es ein Angriff und wann ist es, sagen wir mal, eine Schwankung des Normalverhaltens. Und das, was ich mit einem KI-System ganz gut machen kann, ich kann halt einfach die Grenzen, also die Heuristiken, die solche Systeme haben, ausloten und kann dann die Angriffe unterhalb diesen Schwellen durchführen, dass halt diese Angriffserkennungssysteme die nicht mehr erkennen können.
So dass mein Angriff dann quasi als Hacker unter dem Radar der IT-Security von dem jeweiligen Opfer bleibt.
Eine weitere Möglichkeit, die wir deutlich öfter sehen, vielleicht aus einem anderen Bereich, sind automatisierte Angreife. Und da kennen wir diese Social Bots und genau, da ist einfach die Idee, dass halt eine KI Fotos von gut aussehenden Menschen generiert und halt dann KI-basiert Profile so generiert, dass ich halt in gewünschte Filterblasen, Echokammern reinkomme und dann in diesen Echokammern dann mit KI dann halt über News oder Fake News letztendlich diese Filterkammern oder diese Filterblasen letztendlich manipulieren kann.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wir bei ESET hatten vor, ich glaube es war 2 Monaten, hatten wir so einen Fall, da ging es um ein Klickerspiel fürs Handy, mit dem man eine Kryptowährung generieren konnte. Man musste quasi aufs Handy tippen und dann bekam man irgendwann diesen Coin daraus. Das wurde dann von Hackern missbraucht und die Hacker haben dann auch quasi durch KI gestützt, unter anderem Webseiten erstellt, LinkedIn-Profile erstellt, um, wie du gesagt hast, diese Bubble zu erstellen, in die man dann reinkommt, man fühlt sich bestätigt dann und fühlt sich eher dazu geneigt, Geld auszugeben in diesem System.
Genau, weitere Stellen, wo halt KI genutzt wird, ist halt, das hatten wir ja schon beim letzten Mal diskutiert, ChatGPT, wo ich halt mithilfe von Large Language Modellen halt im Sinne von Spearphishing, Fake News, Deepfakes einfach deutlich professioneller halt angreifen kann und das nutzen sie halt einfach sehr stark. Ein anderer Punkt ist halt nochmal, dass halt natürlich sowas wie ChatGPT genutzt wird, um schneller zu programmieren. Also wenn ich ein guter Programmierer bin, kann ich durchaus auf der Basis von ChatGPT 3-mal schneller programmieren. Und genau, ihr kennt das ja auch jetzt im Bereich von Erkennen von Malware, diese polymorphe Programmierung. Das heißt, also ich kann mit ChatGPT sagen, ich habe immer die gleiche Malware, die aber dann unterschiedlich programmiert ist und damit können dann halt zumindest Signaturerkennungen nicht mehr funktionieren. Also das sind so die großen Dinge, die halt die Angreifer nutzen und damit halt wahnsinnig erfolgreich sind, ja.
Da sind wir als Hersteller natürlich auch hinterher, dass wir das erkennen, diesen polymorphen Code. Und hier noch ein sehr interessanter Punkt, den du erwähnt hast, KI-gestützte Fake-Kampagnen. Das hatten wir letzten Monat, also im September hatten wir eine Kampagne aufgedeckt bei ESET, wo unter anderem von Friedrich Merz und vom SAP-Gründer Fake-Videos in Umlauf waren, die dann wiederum eine Investitionsplattform beworben haben, wo man sein Geld investieren konnte. Ich glaube, es waren wieder so Aussagen wie investiere nur 5 Euro und du bekommst 1000 Euro oder 100 Euro dabei rum. Und die sind dann auch über Facebook gelaufen und die sahen echt gut aus. Also wenn man es gewusst hat und dann ein bisschen auf die Details geachtet hat, man konnte sehen, dass zum Beispiel Gestik nicht zu dem Gesprochenen passt und die Stimme klang auch, sie klang zwar authentisch, aber es stimmte irgendwas nicht. Das hat man da gemerkt. Ist hochinteressant. Und ich hab fleißig deine Vorlesung natürlich gelesen. Du sprichst da auch von Attacken wie Vergiftungs- oder Poisoning-Attacken und Evasion-Angriffen. Kannst du da nochmal kurz zu sagen, wie das funktioniert?
Bei Poisoning-Attack, da gehen wir von aus, dass halt der Angreifer die Trainingsdaten so beeinflusst, dass halt die Ergebnisse falsch sind oder halt einfach schlecht werden. Ja, und man kann das vielleicht an einem relativ guten oder einfachen Beispiel nennen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit so einer Support-Vector-Maschine unterscheiden möchte zwischen realen E-Mails und Spam-E-Mails, dann kann ich jetzt, also wenn ich das ganz einfach machen würde, meinetwegen an zwei Parametern das festmachen, dann hätte ich halt so eine Support-Vector-Maschine, die zweidimensional wäre, und dann würde ich halt quasi diese Parameter definieren und sagen, diese Parameter gehören zu realen E-Mails und die anderen zu letztendlich Spam-E-Mails. Und genau, was dann halt eigentlich das KI-System ist, wenn jetzt eine neue E-Mail reinkommt, dann würden die Parameter, die ich da jetzt ausgewählt habe, gemessen. Und dann gucke ich einfach, passen die Parameter in die Gruppe der realen oder der Spam-E-Mails rein? Und dann wird halt entsprechend danach gehalten. Wenn die eine reale E-Mail ist, geht die durch, und wenn es eine Spam ist, dann wird sie blockiert. Der Angriff wäre jetzt so, dass quasi ein Angreifer Spam-E-Mails letztendlich als reale E-Mails klassifizieren lässt. Also der würde einfach quasi sagen, ich gebe jetzt meinetwegen Spam-E-Mails rein, sag aber, das wären reale E-Mails, also fälschlicherweise. Und wenn dann das Modell trainiert wird, dann würde dann passieren, dass dann tatsächlich Spam-E-Mails als reale E-Mails klassifiziert werden und die dann durchgehen.
Weil die Lerndaten quasi auch schon kompromittiert waren.
Genau, also es geht darum, ich poisoninge die Trainingsdaten und deswegen habe ich falsche Ergebnisse.
Quasi ein vergifteter Brunnen nur in der KI. Mhm.
Und die Evasion-Angriffe funktionieren ein bisschen anders, sind aber auch oft dann schwieriger halt auch zu verhindern. Da geht es darum, dass ich die Eingangsdaten manipuliere. Also nicht die Trainingsdaten, sondern die Eingangsdaten. Und vielleicht mal so ein paar, zwei einfache Beispiele ist, ich würde mir halt eine Brille konstruieren und tragen, und bei einem Gesichtserkennung würde ich halt als eine andere Person identifiziert. Ein zweites Beispiel ist, ich hätte jetzt ein autonomes Auto und dieses autonome Auto würde dann quasi mit einer Videokamera Verkehrsschilder bemessen. Und dann würde eine KI dahinter dieses Verkehrsschild klassifizieren und würde sagen, okay, das ist ein Stoppschild. So, dann weiß das autonome Auto, du musst jetzt stehen bleiben. Der Angriff wäre, dass ein Angreifer das Stoppschild so, also das reale Stoppschild so manipuliert, also irgendwie was draufklebt, dass wir noch sehen, das ist ja eigentlich ein Stoppschild. Aber die KI möglicherweise sagen würde, okay, das ist ein 80-Kilometer-Schild.
Kann man sich das so vorstellen, man hat quasi, sagen wir es, ein Stoppschild oder auch so ein Schild für eine Tempobegrenzung, dass man da einfach an bestimmten Bereichen was reinklebt, einen Aufkleber oder sowas. Also das könnte, ich denke da nur dran, man sieht ja häufiger auf Schildern, vor allem in Fußgängerzonen oder so, Aufkleber drauf. Alle meinen ja, Aachen wurde irgendwie drauf, das war noch nicht mal mit bösem Hintergedanken. Genau. Das wird dann auch quasi von der KI fälschlich erkannt werden.
Genau. Und jetzt müssen wir müssen einfach feststellen, dass es theoretisch immer ist, ein Schild so zu manipulieren, dass wir glauben, es wäre das Richtige, aber die KI falsch bewertet. Das heißt, die Herausforderung ist halt für uns, die KI qualitativ so hochwertig zu machen, dass das nicht passiert. Und das ist eine echte Herausforderung. Also wir brauchen schon hochwertige KI-Systeme, damit solche Angriffe nicht möglich sind.
Ein weiterer Punkt, du hast auch geschrieben, KI benötigt Vertrauen. Das fand ich einen wunderschönen Satz, einen wunderschönen Ausspruch, den du da erwähnt hast. Damit hast du, glaube ich, gemeint, KI braucht Vertrauen, damit Firmen über KI überhaupt verwenden können.
Genau. Also wir haben hier bei uns im Institut für Internetsicherheit ein Forschungsprojekt, das heißt Trust KI, und wir haben die Aufgabe, uns Gedanken darüber zu machen, genau, wie können wir bei KI-Anwendungen oder bei den Herstellern von KI-Anwendungen Vertrauenswürdigkeit generieren. Also wir als Benutzer, auch als Unternehmen, wir müssen ja immer mehr KI verwenden, und die Frage ist, wir müssen das ja tun, um Vertrauen aufzubauen, weil die KI aber so komplex ist und wir es nicht mehr verstehen, müssen wir Vertrauenswürdigkeitsaspekte finden, die uns helfen, Vertrauen aufzubauen. Und genau, wir haben dafür ein Modell, und bei diesem Modell haben wir drei Ebenen. Eine Ebene, die nennen wir so Domänenebene. Da geht es halt darum, dass zum Beispiel der Staat Gesetze generiert. Also jetzt in Europa haben wir ja den AI Act und wir haben die Datenschutzgrundverordnung, und das sind quasi dann Rahmenbedingungen, wo wir schon mal sagen, okay, also alle Produkte der KI müssen sich im Rahmen des AI Acts und im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung bewegen.
Müssen sich quasi menschlichen Vorgaben unterwerfen.
Auch. Müssen sich halt diesen gesetzlichen Vorgaben unterwerfen, und das hilft schon mal so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Aber dann geht es konkret darum, dass wir sagen, okay, wir haben vier Aspekte, die Unternehmen erfüllen müssen. Also sagen wir mal, der Hersteller von KI, der hat zum Beispiel einen Aspekt, da geht es um Zutrauen. Genau, was heißt Zutrauen? Zutrauen heißt eigentlich, dass wir... Und dass der Hersteller sich darstellt und sagt, okay, ich habe so viel KI-Experten, ich habe so viel Rechnerleistung zur Verfügung, um die Modelle zu berechnen, oder ich habe Datenschutzexperten, ich habe Experten, die halt genau analysieren, wo meine Daten herkommen, ob die qualitativ sind, um damit KI zu berechnen. Traue ich dem Hersteller zu, dass er ein gutes Produkt macht? Wenn er jetzt keinen KI-Experten hat, kann er kein gutes Produkt machen.
Und Zutrauen und Vertrauen gehen dann quasi Hand in Hand. Ich kann nur jemandem vertrauen, dem ich etwas zutraue, genau, etwas zu machen.
Der zweite Punkt ist dann halt im Rahmen der Zuverlässigkeit. Und bei der Zuverlässigkeit geht es halt darum, dass wir halt letztendlich sagen, dass der Hersteller in der Lage sind, die Prozesse so umzusetzen, dass sie halt nachhaltig und 100% funktionieren, und dass er nur die Prozesse umsetzt, die wir gerne hätten. Zutrauen wäre ja halt auch, dass er halt, wenn irgendwas nicht funktioniert, Rückrufaktionen macht und all solche Dinge. Dann haben wir den Aspekt Integrität eines Unternehmens, und Integrität geht es halt im Bereich, die genauso sind, so ethische Dimensionen. Also die Frage ist, verhält sich das Unternehmen ethisch? Und genau, und bei der Ethik müssen wir einfach feststellen, das hat halt kulturelle Unterschiede. Ja. Also sagen wir mal, wir haben in dem AI-Act steht drin, dass wir die biometrische Identifizierung von Personen verbieten. Das heißt also, in Deutschland oder in Europa ist es verboten, KI für das Identifizieren von Menschen in Massen zu nutzen. Zumindest automatisiert und flächendeckend. Wenn wir nach China gucken, da wird halt dieses Erkennen mit Social Score zur Disziplinierung von Sozialverhalten gesellschaftlich gewünscht umgesetzt. Und das ist einfach eine andere Kultur. Also das können wir sagen, wir wollen das nicht, das passt nicht zu uns. Also das will ich jetzt gar nicht bewerten, es ist halt einfach nur anders.
Da muss ich auch dran denken, als du eben von dieser Brille erzählt hast, mit der man sich selbst quasi unkenntlich macht oder sich verschleiert. Das habe ich gelesen, in China waren zeitweise die Pullover einer bestimmten Marke sehr beliebt, weil das Muster halt genau diese KI-Systeme verwirrt. Das heißt, wenn eine Kamera einen aufgenommen hat, man hat diesen Pullover angehabt, hat das Muster dann die KI oder das System dahinter verwirrt, sodass man nicht erkannt werden konnte.
Klar, jedes System hat natürlich da Möglichkeiten zu überwinden. Aber ein anderes großes Beispiel ist, wo wir kulturelle Unterschiede haben, ist zum Beispiel im Bereich der Privatheit. Ja, also sagen wir mal, die amerikanischen Unternehmen oder sagen wir, die Amerikaner haben halt ein anderes Verständnis zum Datenschutz oder zur Privatheit. Und deswegen sind die amerikanischen Produkte, genau, die halten sich halt nicht an den Wunsch der Privatheit. Also wir sehen das jetzt, meinetwegen jetzt bei Facebook, genau, da werden wir analysiert. Also wir stimmen zu, datenschutzrechtlich halten sich daran, weil wir zustimmen. Aber unsere Privatheitsanforderungen werden nicht berücksichtigt, weil wir halt ausgenutzt werden, und da werden wir Werbung, also die verdienen halt mit Werbung Geld, und das müssen wir einfach berücksichtigen, wenn wir Produkte kaufen. Aus welchem Kulturkreis kommt da raus und stimmen die ethischen Aspekte? Deswegen ist dieser Aspekt Integrität halt ein wichtiger Vertrauenswürdigkeitsaspekt.
Und wenn ein Service kostenlos ist, ist man meist selbst die Ware.
Genau, da ist man selbst die Ware, ja. Ein vierter Aspekt ist halt die Sicherheit des Unternehmens. Also da wird halt jetzt im Sinne von Vertrauenswürdigkeitsaspekt gemacht. Hat das Unternehmen alle Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet, damit halt das Programm nicht manipuliert wird, damit halt die Daten, möglicherweise meine Daten des Unternehmens halt nicht geklaut werden, nicht manipuliert werden. Also geht es darum, genau, sind die ISO 27001 zertifiziert, haben die alle Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um halt meine Anwendung, also meine KI-Anwendung, die mir wichtig ist, um meine Daten richtig zu schützen.
Quasi das, was es auch schon vorher gab mit der Einführung der DSGVO, mit der Speicherung der Daten. Daran hat sich quasi nichts geändert. Jetzt hat sich nur der Verarbeitung oder der Zweck, wozu die Daten erhoben werden, geändert.
Genau, also es geht halt einfach bei KI noch mehr. Und dann haben wir noch den dritten großen Aspekt. Das ist quasi das Produkt selber, also sagen wir eine KI-Lösung. Und da haben wir zum einen die Transparenz der Lösung. Und bei der Transparenz der Lösung, da geht es ganz grob, sagen wir mal, so ein Beipackzettel. Ja, ich sagen würde, die KI wird so dargestellt, dass mir erklärt wird, also so
Risiken und Nebenwirkungen.
Genau, Risiko und Nebenwirkungen. Ja, also ich sagen kann, okay, du nimmst das und du hast kurzfristig die Risiken oder langfristig die Risiken, also langfristig, dass du doof bist, nicht mehr nachdenkst, weil die KI alles für dich tust. Und dass wir einfach dann auch gesagt bekommen, was wir tun müssen, damit diese Risiken halt einfach nicht eintreten und wir da Dinge entgegensetzen können.
Ja. Das hat ja fast schon einen pädagogischen Ansatz, also dass man den Menschen auch beibringt, KI schön und gut, aber ab und zu selber den Kopf noch einschalten, sich nicht zu sehr darauf verlassen, ist auch wichtig.
Genau, also wir erwarten von den Herstellern von KI, dass sie uns als Nutzer darüber aufklären, damit wir einfach ein gutes Gefühl haben, dass wir es auch einsetzen können. Ein weiterer Punkt ist dann die Leistungsfähigkeit, aber das sind ja Dinge, die halt der Nutzer eigentlich ganz gut selber machen kann. Also antwortet die KI schnell genug und all solche Feature oder sind die Fehlerraten, genau, das kann man halt einfach feststellen. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist dann die Zweckprägnanz. Und da geht es halt darum, genau, dass mir völlig klar gesagt wird, was das Produkt tut. Wir kennen das ja auch im Bereich der IT-Sicherheit. Also genau, werden dann die Daten nicht weitergeleitet, meinetwegen an den amerikanischen Staat oder an die NSA oder wer immer. Oder werden die Daten genutzt, um dann Profile für mich zu generieren. Und da geht es einfach nur darum, dass ich aufgeklärt werde. Sagen kann, also das Produkt hat den Zweck der KI und gibt es Zwecke, die nicht für mich sind, sondern für das Unternehmen oder für den Staat, wo das Unternehmen aktiv ist, und die müssen halt benannt werden.
Darüber muss ich aufgeklärt werden, genau, wenn ich es nutzen möchte, stimmt.
Und alle diese Aspekte schaffen halt Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens, des Produktes oder der ganzen Branche. Und dazu werden wir halt auch in den nächsten Jahren eine Plattform aufbauen, die genau diese Vertrauenswürdigkeitsaspekte darstellt. Und die werden wir auch vergleichbar machen, damit man einfach sieht, genau, wie machen das die anderen Unternehmen? Und das ist so eine Vertrauenswürdigkeitsplattform, wo wir hoffen, dass dann halt, sagen wir mal, die KI-Produkte dann immer vertrauenswürdiger werden und damit dann auch die Anwendbarkeit in Deutschland, in Europa größer wird.
Jetzt hast du meiner nächsten Frage schon ein wenig vorgegriffen, in der ich gefragt hätte oder in der ich jetzt auch frage, dass KI und die Unternehmen, die sie nutzen, auch immer dem Gemeinwohl verpflichtet sind und dem Schutz der Privatsphäre. Das hast du jetzt schon ein wenig vorgegriffen in deiner letzten Antwort.
Ja, aber da kann ich ja gerne nochmal ein Beispiel nennen. Also sag mal, ich habe das in solchen Beiratsdingen halt auch mitbekommen. Es geht dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen großen Energiekonzert habe, eine kritische Infrastruktur. Und genau, und wenn die jetzt IT-Sicherheitssysteme einführen, dann geht immer die Frage, dürfen wir die Mitarbeiter halt auch mit analysieren, also die Mitarbeiterrechner. Und der Betriebsrat sagt dann immer, berechtigt halt auch, um den Mitarbeiter zu schützen, nee, wollen wir nicht, weil darüber ja auch die Arbeitsleistung bemessen werden sollte und das möchte man nicht. So, und jetzt ist aber die Frage, wenn jetzt ein großer Angriff stattfindet und dann eine Gesellschaft oder ein großer Teil der Gesellschaft keinen Strom mehr kriegt, dann weiß man halt auch, da finden viele Todesfälle statt, weil halt, wenn kein Strom da ist, dann passiert halt nicht viel und das ist gefährlich. Und genau, und die ethische Herausforderung ist halt einfach, wann sollte man auf das Recht einer Person, meinetwegen die Daten datenschutzmäßig zu schützen, verzichten können, gegen das Allgemeinwohl in Gesellschaft zu schützen. Und das ist halt eine Fragestellung, die wirklich nicht leicht zu beantworten ist und die man dann Fall für Fall überlegen muss. Und bei den Energieversorgern könnte man sagen, okay, wenn es wirklich viele Menschen betrifft, müsste man möglicherweise dann auch mal kurzfristig das private Recht auf Datenschutz vielleicht kurz temporär aussetzen, damit man halt sehr schnell den Angriff dann identifizieren kann und dann sehr schnell dafür sorgen kann, dass die Stromversorgung wieder funktioniert.
Also um es mit den Worten eines großen Mannes zu sagen, das Wohl aller überwiegt das Wohl des Einzelnen.
Ja, aber immer nur in konkreten Fällen. Das würde ich generell nie so sagen, weil dann würde man sagen, man würde den Datenschutz abschaffen. Der Datenschutz hat einen wahnsinnig wichtigen Punkt, hat ja gesagt, also die Privatheit ist uns in unserem europäischen Kulturkreis wichtig. Also von daher geht es nicht um Abschaffung, es geht darum, mag das sein, dass es Situationen gibt, wo wir sagen müssen, wir müssen den mal temporär ein Stück ignorieren.
Wenn es um Leib und Leben geht, genau, quasi. Ja. KI wird ja auch quasi von, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, auch sieht man zwar im Podcast nicht, ich mache es mal in Anführungszeichen. KI wird auch für den Guten benutzt, um auf Angriffe zu reagieren natürlich. Wir benutzen selber auch KI bei EZ, aber es gibt den Begriff des Strikebacks, damit ist gemeint, dass automatisiert Angriffe von einer KI erstellt werden oder gemacht werden, sobald ein Angriff erkannt wird, quasi ein Gegenschlag so mit sofortiger Wirkung, der von der KI ausgeführt wird. Wie ist denn deine Einstellung zu sowas, zu diesen Strikebacks, diesen sogenannten?
Also die Hypothese ist ja, dass quasi durch den Gegenangriff ein Angriff verhindert wird. Und jetzt, wenn wir jetzt über KI nachdenken, kann natürlich KI diesen Gegenangriff selber berechnen und automatisiert durchführen. Genau, wenn wir da die Herausforderung sehen, ist natürlich, wenn dieser Gegenangriff jetzt aber zum Beispiel auch ein Krankenhaus lahmlegen würde und dann im Krankenhaus Menschen sterben würden, ist das natürlich schwierig. Wenn wir jetzt da eine ethische Frage formulieren würden, dann würde die so aussehen, sind wir in der Lage, alle Daten, die da notwendig sind, in einer Qualität zu erhalten, dass eine KI eine wirklich gute Entscheidung treffen kann.
Also quasi, um Kollateralschäden bei sowas zu vermeiden.
Genau. Also die Frage, die ich gerade formuliert habe, müssen wir auf jeden Fall mit Nein beantworten. Und jetzt ist die Frage, wie können wir trotzdem KI nutzen? Weil KI kann ja coole Sachen berechnen, sehr schnell. Und welches Konstrukt können wir da verwenden? Und da ist dieses Konstrukt Keep the Human in the Loop. Und die Idee ist halt hier, dass KI als Handlungsvorschlag interpretiert wird. Das heißt, es gibt immer einen Mensch, der halt von der KI ein Handlungsvorschlag ist und er sagt halt, okay, wir haben berechnet als KI, du musst das und das tun. Und da kann der Mensch aber dann noch entscheiden, wie es ist. Und wenn der Mensch jetzt Erfahrung hat in seiner Entscheidung und dann selber entscheiden kann und noch die Verantwortung für die Entscheidung übernimmt, dann kann KI durchaus hilfreich sein.
Als Hilfestellung für den Menschen, der immer noch im Zweifel dagegen stimmen kann.
Genau, wenn der Mensch sagt, da ist ein Krankenhaus in der Nähe, das Risiko ist mir zu groß, dann entscheidet er das. Und wenn er sagt, ich mach's trotzdem, dann kann er auch die Verantwortung dafür übernehmen. Dann ist es keine Maschine, sondern die Maschine hat einfach nur eine Handlungsempfehlung gemacht. Aber der Mensch muss dann mit allen anderen Parametern, die die KI ja gar nicht hat, und das muss man wissen, der Mensch hat immer viel mehr Informationen als die KI. Nur die KI kann die vielen Informationen, die sie hat, deutlich schneller berechnen. Ja.
Also der Mensch als letzte Instanz, der auch mit seinem Bauchgefühl quasi entscheiden kann und mit seiner Intuition.
Genau, aber das Bauchgefühl ist natürlich auch irgendwie implantiertes Wissen, was er hat. Ja,
ja. Ja, die Frage zu klären wird jetzt in den Podcast springen, was Bauchgefühl ist, das stimmt schon. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt sehr viel über KI und die Zukunft gesprochen und wie man die KI nutzen kann und welche Gefahren von der KI ausgehen könnten, wie sie missbraucht werden könnte. Wie kann man denn in Zukunft die KI absichern, damit sowas halt nicht passiert, um sie zum Beispiel vor manipulierten Daten, Angriffen und Ähnlichem zu schützen?
KI-Systeme sind halt wie andere Systeme. Es geht immer davon, dass man hochwertige, qualitative Software nutzt, damit halt so weniger Fehler in der KI sind, umso weniger ist sie angreifbar. Und es gibt einfach dann natürlich auch Sicherheitsziele, die wir beachten müssen. Ja, es ist halt die Frage, wenn ich jetzt die Daten betrachte, dann muss ich natürlich schauen, dass ich Datenschutzanforderungen habe. Das heißt, die Daten müssen dann verschlüsselt werden. Aber es mag ja auch sein, dass in den Daten der KI Firmengeheimnisse sind, die halt, sagen wir mal, genutzt werden müssen. Auch die können über Verschlüsselung geschützt werden. Auf der anderen Seite haben wir ja Poisoning-Angriffe gesehen. Das heißt, ich muss die Trainingsdaten halt
sauber halten.
Ja, ich kann ja einfach dann über Hash-Werte, digitale Signaturen die Daten verifizierbar machen, damit ich halt sehe, dass da keine fremden Daten eingespielt sind, die nicht von mir sind. Genau, ein ganz wichtiger Punkt, der immer wichtiger wird, ist halt auch die Verfügbarkeit. Also wenn ich jetzt im Bereich von IT-Sicherheit sehe, da ist die Verfügbarkeit oder sagen wir, die KI-Systeme ist so nice to have. Also wir nutzen die heute, wenn ich sie habe und die KI-Systeme gut sind, dann sage ich, boah, cool, ich habe da einfach mehr Dinge. Aber in der Zukunft werden die halt einfach zwingend notwendig sein und damit wird die Verfügbarkeit langfristig halt immer wichtiger. Ja. Und wenn man jetzt die ganzen Mechanismen sieht, die ich brauche, um KI zu sichern. Da geht es halt um Hashwerte, es geht um digitale Signatur, es geht um Verschlüsselung, es geht um Berechtigungsmanagement. Also alles das, was wir bei anderen Systemen, müssen wir bei KI auch haben. Und die müssen wir halt sehr professionell umsetzen, damit die KI-Systeme nicht angreifbar sind.
Und es gibt da keine Lösung One for All oder ein Allheilmittel. Das ist halt wie die Kombination wie immer in IT-Sicherheit aus verschiedenen Werkzeugen und Mitteln, die halt die Sicherheit schaffen.
Also es bleibt immer eine große Herausforderung und die KI setzt sich in dem Rahmen ein, wie alles, was wir in der Digitalisierung gerade tun. Vielleicht wird KI noch mal ein bisschen wichtiger sein, weil KI natürlich schon in die Entscheidungskompetenzen eingreift und vielleicht auch viele automatisierte Entscheidungen trifft. Und von daher werden die Angreifer natürlich versuchen, die automatisierten Entscheidungen zu beeinflussen, um darüber dann halt irgendwie wieder Geld verdienen zu können. Ne?
Also quasi wie jetzt nur auf einer noch tieferen Ebene. Jetzt werden unsere Entscheidungen oder jetzt werden Entscheidungen ja auch schon beeinflusst, wenn man irgendwo einen Nachrichtenbeitrag liest, der unter Umständen von einer KI gefaked wurde. Aber das wird dann auf einer noch tieferen Ebene, auf Datenebene quasi stattfinden, was du gerade meintest.
Ja.
Dann sind wir jetzt am Ende. Ich sage vielen Dank für den informativen Austausch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde noch ein paar Dokumente, unter anderem deine Vorlesung, verlinken unten und noch ein paar Quellen weiter verlinken, auch den ersten Podcast, den wir hatten natürlich, und ansonsten sage ich vielen Dank, Norbert.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart und freue mich aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal, genauso.
Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.